Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst und der Gelassenheit. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Ja, Gelassenheit ist ja das Thema, über das ich auch zur Philosophie und zu dir als Philosophielehrer gefunden habe. Das ist das Thema, an dem ich am stärksten arbeiten will und vielleicht auch muss, weil mir eben das ein gelassenes Leben oder so eine innere Ruhe manchmal ein bisschen abgeht. Oder ich eben da merke, dass da noch Entwicklungspotenzial drin steckt. Und wenn man sich mit dem Thema Gelassenheit beschäftigt, klar, dann kommt man zu den Stoikern, dann mit denen beschäftige ich mich ja auch sehr viel. Aber es ist mir immer wieder auch ein mittelalterlicher Theologe begegnet, Meister Eckhart, der auch offensichtlich das Thema Gelassenheit als einen zentralen Eckpfeiler seiner Lehre oder seine Gedanken verankert hat. Und deswegen finde ich es cool, dass wir uns heute mal diesen Mönch vornehmen wollen, der da, glaube ich, auch im Mittelalter Maßstäbe gesetzt hat, bei dem auch ganz viel zusammenkommt, so eben von, er selber war, hat sich sehr stark mit Sokrates und Platon beschäftigt. Man findet Elemente des Zen, oder es kommt einem manchmal zen-buddhistisch vor, was er für Sinnsprüche hinterlassen hat. Aber offensichtlich gab es auch Einflüsse der indischen Philosophie. Also mich würde mal interessieren, wie du ihn einschätzt. Aber als allererstes würde mich wie immer interessieren, welches Zitat dich besonders beeindruckt hat oder welche drei Zitate dich besonders beeindruckt haben aus der Lehre von Meister Eckhart?
Ja, ein spannender Denker ist mir auch öfters begegnet, insbesondere. Ich habe auch einen Vortrag oder spreche öfters über Gelassenheit, habe ja auch einige Bücher darüber geschrieben, die sich damit beschäftigen, auch gerade das letzte. Und da zitiere ich meistens auch ihn, denn der Begriff Gelassenheit wird häufig auf ihn zurückgeführt oder was das eben bedeutet. Da findest du dann im Grimmschen Wörterbuch gelassen, sich lassen, die Welt lassen und sich Gott lassen. Und dieses Zitat habe ich dann in meinen Vorträgen auch immer verwendet. Und möglicherweise kommt das von Meister Eckhart. Man weiß nicht so genau auch über die Quellenlage. Bei Meister Eckhart gibt es Streit, was ist original, was ist später hinzugefügt worden, weiß man nicht genau. Aber in dem Zusammenhang kann man vielleicht auch ein kürzeres Zitat dann nehmen, dass das erläutert, je mehr du dich selbst verlässt, desto näher kommst du Gott. Jetzt, das Gott und das Religiöse und Christliche, das akzeptiere ich da aber als Philosoph oder so, kann ich dafür auch was anderes setzen oder komme ich zum Göttlichen, komme ich zum Ideal, komme ich zum Guten. Du hast zu Recht erwähnt, es gibt dort enge Verbindungen zu Platon, zum Neuplatonismus, auch intensiv hat Aristoteles studiert, deshalb rede ich hier vom Guten, vom Sein, das ist alles auch in seinem Denken mit drin, aber er als christlicher Denker, als Dominikaner, hat dafür natürlich Gott gesetzt, aber seine Philosophie geht eher dahin, so etwas zum Gotthaften, zum Göttlichen als solchen, das zu erkennen und damit zu leben und damit glücklich zu werden oder eben gelassen, was ja in der Antike häufig synonym war, dass in der Seelenfrieden, die Seelenruhe, die äußerste Form von heiterer Gelassenheit ist eigentlich die meiste Definition von diesem dauerhaften Glück, nach dem wir uns sehen. Nicht das Zufallsglück, sondern das, wonach der Mensch sich sehnt. Ein erfülltes, glückliches oder gelingendes Leben zu haben. Und das wird häufig mit dieser Gelassenheit gleichgesetzt. Und darum ging es ihm auch. Er hat sie halt nur in der Erkenntnis Gottes gefunden. Aber diesen Gott hat er eben in den Seelengrund gelegt. Das war das Wichtige. Wird nicht vermittelt durch Kirche oder ist nicht draußen, sondern er ist in dir. Das Göttliche ist in dir. Du musst es nur entdecken, sehen. Sagt auch Gott und ich, wir sind eins. Also, je mehr du dich selbst verlässt, und dazu muss man vielleicht sagen, je näher kommst du dem Eigentlichen, dem Wesentlichen, der Gelassenheit, deinem Seelengrund. Und er meint damit sich verlassen, meint er eben Distanz zum Weltlichen, nicht anhaften, nicht wollen, nicht begierden, die alle reduzieren. Und da ist er dann in vielen Traditionen, nicht nur in der stoischen Tradition, steht er dann auch in der indischen, in der buddhistischen, alles Leid kommt vom Wollen. Oder man kann auch sagen, dann leer werden, Wollen aufgeben, keine Absichten haben, dann ist man beim Zen. Zen hat sich ja entwickelt aus dem chinesischen Daoismus und dem Buddhismus. Und da sind wir also in großen Traditionen drin. Deshalb hat er mich auch interessiert und deshalb finde ich ihn so spannend. Und ich glaube, deshalb ist es für jeden Menschen ein Gewinn, sich ein bisschen mit ihm zu beschäftigen, wenn man da auch vielleicht nicht wissenschaftlich einsteigen muss. Es ist viel überliefert von ihm und es ist auch viel Dogmatik, schwierigste Dogmatik da angesprochen. Das überfordert vielleicht jemanden, der das nicht studiert.
Klingt sehr spannend. Ich habe ja den Begriff Entwerden auch noch mitgenommen von ihm. Das klang für mich auch sehr zen-buddhistisch, ne?
Ja, richtig, genau. Also das ist vielleicht auch ein weiteres Zitat. Also er sagte, der Weg zur Wahrheit führt über die Lehre oder durch die Lehre. Also und diese Lehre ist natürlich ein zentraler Begriff auch im Zen-Buddhismus, auch im Daoismus, im chinesischen Daoismus. Und er meinte damit eben diese Entwerdung, also geh mehr in dein Göttliches. Du hast Göttliches in dir. Du musst nicht an der Welt anhaften. Du musst dein Glück nicht über Äußerlichkeiten definieren. Du musst nicht wollen. Du musst deine selbstsüchtigen Bedürfnisse nicht befriedigen. Das hindert dich eher daran, in dein eigentliches Selbst zu kommen, in den Seelengrund, in den göttlichen Teil deiner Existenz, der voller Glück, ja, voller Gelassenheit, voller Erfüllung, voller Freude ist. Und das wird man, wenn man den Kopf von Wollen, Absichten, Zielen, die alle auf die Welt gerichtet sind, befreit. Und das nennt er Leerwerden oder Entwerdung. Geh vom Menschen in dir zum Göttlichen oder zum Philosophischen in dir, zum Ewigen, von dem Vergänglichen zum Ewigen, such das.
Und das ist dann der Seelenfunken, von dem er spricht, der dann zündet, ne?
Ja, der Seelenfunken, du hast etwas Göttliches in dir. Auch ganz indische Tradition, der Atman, der Gott, ist in deiner Seele, finde ihn und der ist identisch mit Brahman, mit dem Gott des Alls, mit dem kosmischen Göttlichen als solchen. Also in dir findest du alles, in dir ist alles. Und im Grunde ist das, was wir hier so als Materielle, was wir über die Sinne erfahren, das Ganze, die Welt ist Maya, das ist gar nicht richtig wirklich. Das ist Werden und Vergehen, das ist Vergängliches. Und die These ist eben entmenschlich. Ich werde vom Menschen zum Gott, könnte man zugespitzt sagen. Also,
oder überwinde dein Ich, darum geht
es auch. Ja, richtig, ne? Dein Ego, genau. Und da ist was Wahres dran, also für jeden Menschen. Also je mehr ich mich an Welt binde, je mehr ich will, je mehr Wünsche ich habe, je mehr Begierden ich habe, je mehr ich die züchte, die nähere und mich mit denen identifiziere, desto mehr hänge ich an den Zufälligkeiten und an dem Vergänglichen der Welt. Und das verursacht sehr viele Leiden bei den Menschen. Je mehr ich mich davon lösen kann, je mehr ich lerne, loslassen zu können, je mehr ich, vielleicht kann ich es ja genießen, aber ich brauche es nicht. Und wenn es nicht da ist, schmerzt mich das nicht. Das heißt im Grunde, ich muss nicht die Dinge erzwingen, ich muss nicht wollen, ich muss nicht jede Begierde, die sich meldet, befriedigen. Je mehr einem das gelingt, desto ruhiger wird man, desto gelassener wird man und vielleicht auch, desto glücklicher werde ich im Grunde. Ich finde nämlich mein Glück in meinem Seelenleben, in der Harmonie, in der Ausgeglichenheit und in dem, was ich bin und nicht, was ich habe. Und das war sehr wichtig für Meister Eckhart. Es ging ihm nicht darum, es ging um das Sein und nicht um das Haben. Also auch das Aufgehen in der Gegenwart war für ihn so wichtig. Und da habe ich vielleicht ein drittes Zitat.
Sehr gut, dann
Gott ist ein Gott der Gegenwart, sagte er einmal. Je mehr du in der Gegenwart bist, desto näher bist du dem Göttlichen. Lassen wir das Göttliche weg, könnte man auch sagen, je mehr du im Hier und Jetzt aufgehst, dein Wesen findest, deine Erfüllung findest, je mehr du die Freude in dem Augenblick, in der Gegenwart findest, desto glücklicher, ruhiger und gelassener wirst du. Also nicht Vergangenheit, nicht Zukunft, denn wir leben nicht hier. Richtig, wirklich ist nur der gegenwärtige Augenblick. Das Vergangene ist vergangen, das Zukunft ist noch nicht da. Von daher ist eine Konzentration auf das Hier und Jetzt ganz lebenspraktisch gedacht. Du sitzt am Tisch mit der Familie und genießt den Augenblick. Die sind alle da. Vielleicht strahlen sie alle, vielleicht ist das Essen gerade gut. Oder du stehst im Garten, vielleicht scheint die Sonne gerade so schön. Oder vielleicht siehst du eine tolle Wolkenkombination. Vielleicht siehst du, wie die Rose blüht und erfreust dich einfach daran. Und fragst nicht nach morgen, nach übermorgen und nach deinem Bankkonto oder nach deinen ganzen Plänen, die du da auch noch hast, sondern erfreust dich einfach am Sein. Und da würde Meister Eckhart sagen, ja, dann erfreust du dich am Göttlichen in dir, an Gott selbst. Du findest ihn in jedem Ding, sagte er auch mal, da haben wir ein viertes Zitat, Gott ist in allem. Und wenn du ihn in einem Ding nicht findest, wirst du ihn in keinem finden. Also entdecke das Tiefe, das Schöne, das Freudvolle, das Göttliche von mir aus in all dem, was dir begegnet, in all dem, womit du dich umgibst und ja, was dir vielleicht eine kleine Freude macht, mach sie zu einer großen.
Meister Eckhart sagt ja einerseits, wenn du mit deiner Familie am Tisch sitzt, dann genieße den Augenblick und lebe in dieser Gegenwart. Aber er hilft andererseits auch dabei, gelassen zu bleiben, wenn man am Tisch von schlechten Schulnoten erfährt und diskutieren muss, ob eine 4,5 noch eine 4 ist oder eine 5. Was sagt er denn dazu?
Ja, du holst das Menschliche wieder rein. Das alles, würde er sagen, ist nicht wichtig. Das alles ist das Wichtigste, würde er sagen, ist deine innere Lebendigkeit, deine Schau, begegne Gott in dir, dem Göttlichen. Dann folgt alles Menschliche. Es ist also nicht so, also dass er völlig weltabgewandt ist und dass er jetzt nicht sagt, dass man sich um seine Schulnoten kümmern soll. Er selbst hatte sehr gut, er war zweimal Lehrer in einer Universität in Paris. Das war die größte Auszeichnung, die man überhaupt haben kann. Er hatte wie Albertus oder Thomas von Aquin, der ist auch nur zweimal auf diesen Posten berufen worden. Also er war eine außerordentliche, also eine bekannte Gestalt, eine außerordentlich angesehene Gestalt, auch wenn er später in einen Inquisitionsprozess reingezogen wurde. Und ihm wurden dann auch heretische Ansichten nachgewiesen.
Heretisch aber, heißt?
Also ja, ketzerisch. Ne? Mhm. Also
gegen die offizielle Lehre.
Richtig, genau. Ne? Also da kam er dann zum Schluss mit Schwierigkeiten. Er wurde nicht verurteilt, er starb vorher und er persönlich wäre auch wahrscheinlich nicht verurteilt worden, weil er gesagt hat von vornherein, also wenn ihr mir nachweist, dass irgendetwas da nicht mit der Bibel übereinstimmt, mit dem rechten Glauben übereinstimmt, schwöre ich dem jetzt schon ab. Er hing da auch nicht dran, konnte da auch loslassen. Also jetzt nochmal zur Gelassenheit. Ja, dieses Loslassen können, konzentrierst du dich auf dein Inneres, auf dein Sein, auf das Göttliche in dir, dann kannst du alles andere loslassen. Und diese Noten, die sind zwar da, sind vielleicht auch unschön, aber die berühren dich gar nicht. Du weißt genau, das ist völlig unwesentlich. Und auch wenn ich da jetzt nur Einsen hätten, wäre das auch unwesentlich. Das ist was Weltliches. Er hatte dann, also wie gesagt, führte nicht zur Weltlosigkeit oder zur Abgeschiedenheit. Das Wort abgeschieden mochte er sehr. Das sind alles innerliche Haltungen. Hast du die einmal gewonnen, bist du einmal an deinen Seelengrund herangereicht, dann handelst du aus dem Göttlichen heraus oder dann handelt Gott in dir. So war seine Auffassung. Das wird dann sehr dogmatisch, sehr schwierig. Aber und dann machst du das und was du in der Welt machen musst und was ich gehört und was gut ist, aber das ist Gott, der in dir wirkt, gar nicht du selbst. Und dann schreibst du vielleicht auch gute Noten, schreibst du vielleicht auch schlechte Noten, egal, du lebst wie ein Mensch, aber es kommt alles aus dir raus. Ein bisschen ist das auch beim Zen-Buddhismus so, die werden ganz, ganz leer, um einen Zustand zu erreichen, in dem sie spontan schon Richtiges und Gutes in der Welt tun. Auch die Zen-Buddhisten, von der Philosophie her völlig weltabgewandt, de facto aber durchaus leben die wie jeder andere. Das sind alles innere Haltungen. Und da muss man nur den Weg gemacht haben in sich selbst und dann aus sich selbst heraus spontan das Richtige zu tun. Man muss sich ja vorher gereinigt haben, so war die Vorstellung. Das heißt, man muss von allem Schlechten in dir, von all dem, was Leid verursacht in der Welt, hast du dich befreit. Von daher kannst du, man könnte sagen, deine Spontanität ist instinktiv gut geworden oder du hast sie dahin erzogen und dann ist alles, was du machst, fügt sich ein. Weltgefüge hat einen göttlichen Touch, würde vielleicht Eckhart sagen, oder ist von Gott getragen oder kommt von Gott, und das kann auf keinen Fall schlecht sein.
Ich habe das Gefühl, meine Söhne sind auf dem Weg zur gelassenen und zum gelassenen Umgang mit schlechten Noten deutlich weiter als ich. Also für sie ist es mehr oder weniger völlig unerheblich. Gut, kehren wir zurück zu seinen biografischen Daten. Du hast schon mal so ein bisschen angedeutet, also er war so eine Art Karriere-Theologe bei den Dominikanern.
Richtig.
Ist in der Nähe von Gotha geboren, glaube ich. Ne? Kannst du uns mal so ein paar Eckdaten durchgeben und vielleicht auch erläutern, wie es zu diesem Titel Meister Eckhart kam?
Ja, also ist er im Thürischen geboren, bei Erfurt. 1260 lebte so 68 Jahre, 69, also er starb 1328. Er trat früh den Dominikanerorden bei und hat dort höchste und hohe Posten eingenommen und setzte auch die Tradition der Dominikaner in wesentlichen Bereichen fort, entwickelte sie aber weiter und zwar in verschiedenen Richtungen. Insbesondere zielte er auch mit seinen Lehren auf den einfachen, ungebildeten Menschen, begann auch in Deutsch zu schreiben, also von daher ist er literarisch auch eine wichtige Person und versuchte seine Lehren in deutscher Sprache zu vermitteln, nicht nur in lateinischer, was damals üblich war.
Nicht nur geschrieben, sondern auch gepredigt auf Deutsch,
habe ich verstanden. Genau. Auch Predigten gemacht. Ja, ich wusste mal, warum er auch Meister genannt wird. Aber
also ich habe so verstanden, es war sein letztlich sein Studientitel, also sein Magister.
Ah ja, stimmt, richtig. Ja,
also
richtig.
Sein Magister in Theologie, der dann, also insofern wurden wahrscheinlich damals viele Menschen Meister genannt. Wäre schön, wenn auch du heute der Meister Kitzler, als Meister Kitzler unterwegs wärst.
Ich weiß es nicht, ob das schön wäre.
Reicht dir mit Albert Kitzler?
Ja, ich reicht mir mit Albert.
Okay. Ja, genau. Aber das war so ganz grob sein Weg, aber dann, also er hat auch viel, er war so eine Art Manager auch in diesen Dominikanerorden, also war schon auch sehr stark verhaftet in weltlichen Tätigkeiten und gleichzeitig hat er es aber geschafft, so das Spirituelle auch sehr stark zu kultivieren.
Ja, weltlich muss man ja in Anführungsstrichen, er war Mönch, also in der mönchlichen Hierarchie hat er Funktionen gehabt, die hat natürlich, wie es, insofern hast du völlig recht, die Mönche standen nicht außerhalb der Gesellschaft, sondern im Gegenteil, hatten wie die ganzen christliche Religion, christlichen Würdenträger, hatten wichtige Funktionen oder hatten einen bedeutenden Stellenwert auch im gesellschaftlichen, weltlichen Geschehen natürlich, aber eben mit einem ganz anderen inneren Haltung, inneren Glaubenssätzen, aber insofern stimmt das schon. Ja, und dann hat er geschrieben, gepredigt, gelehrt und ausgelegt auch und häufig auch abgewichen von den üblichen herkömmlichen Interpretationen. Er war ein sehr kluger, sehr tiefer Geist. Hegel, Schopenhauer und andere Philosophen haben ihn bewundert, auch von psychologischer, psychoanalytischer Seite. C.G. Jung und Erich Fromm natürlich. Erich Fromm in Haben und Sein, ganz typisch. Wir sprachen vorhin von dem Sein, ist wichtiger als das Haben. Da geht er, glaube ich, auf Meister Eckhart ein. Also war ein tiefer Geist und hat dann auch ein eigenständiger und ist dann auch, hat dann Interpretationen, die ganz eigen waren, ja, vertreten. Ja, bis hin dazu, dass er eben da Vorwürfe bekommen hat, dass er vom rechten Glauben abgefallen sei. In einigen Lehrsätzen wurde ihm das danach.
In der mönchischen Welt ist ja so die Abgeschiedenheit, das Eremitische, die Stille ganz wichtig. Ich glaube, war für ihn auf der einen Seite auch wichtig, auf dem Weg zur Selbsterkenntnis und zur Gelassenheit, zur Entwerdung.
Ja, ich sagte schon, der Begriff Abgeschiedenheit stammt von ihm. Das Lassen, was ich vorhin dann, das ist eigentlich sich, also loslassen in jeder Hinsicht. Er hat es in drei Aspekten beleuchtet. Von sich lassen, das heißt von seinem Ego lassen, von seinem auf Welt bezogenen Wollen, Absichten lassen. Von der Welt lassen überhaupt, also nicht arm werden, keinen Besitz haben etc. und sich Gott lassen, das verstehe ich so, dass ja sich in dem Geschehen dem Schicksal fügen, in das man hineingesetzt worden ist. Er meinte das ein bisschen anders, das heißt so leer werden, dass Gott, der in dir ist, wirkt durch dich. Ich sagte vorhin, wie man wirkt man auch in der Welt, aber es ist dann Gott, der durch dich wirkt und Gutes wirkt. In all drei Bereichen geht es um Abscheidung, geht es um Loslassen, geht es um Leerwerden, um Verzichten auf Wollen, auf Begierden, auf Besitz, auf jeden Bezug auf die Welt. Das ist jedenfalls nicht wichtig, das steht nicht im Zentrum zur Welt abgeschieden hat, dass das so nicht gemeint ist, dass er da nicht ins Kloster ging und dann nicht mehr rauskam. Dazu hatte ich vorhin schon gesagt, er war durchaus, er lehrte ja auch und er predigte auch, er ging auch die Welt zu.
Ich habe es ja auch so verstanden, dass er durchaus auch, und das ist auch anders als die damals wahrscheinlich vorherrschende Lehre, eben das Wirken in der Gemeinschaft als besonders wichtig empfand. Also auch da so früher das Thema Verbundenheit mit anderen, glaube ich, ist für ihn auch ein Weg hin zur Erkenntnis und zu diesem göttlichen Funken, zu dem Seelenfunken, der, den, um den zu entzünden, muss man auch mit anderen interagieren.
Ne? Ja, das ist ja durchaus, das Mönchsein heißt, in einer Lebensgemeinschaft wachsen, sich zu entwickeln, sich gegenseitig stützen und sich gegenseitig weiterleiten. Und auch im Glauben stabilisieren, in dem der Mitgläubigen. Der erste Schritt hin zu seinen Erkenntnissen ist, in eine Gemeinschaft eintreten und in ihr zu leben und zu wachsen. Insofern denke ich völlig richtig, dieser zwischenmenschliche Bezug ist ganz wichtig in seinem Leben auch gewesen.
Also geht es eher darum, diesen Rückzug, der in sich erstmal, der liefert eine Grundlage, aber dann später ist es auch wichtig in der Interaktion, sich zu entwickeln.
Dem,
ne?
Aus deinem Seelengrund heraus wirkt Gott in dir. Und alles, was du machst, dann zu deinen Mitmenschen zufügst oder ihm Gutes tust oder in der Welt wirkst, aufbaust, zum Gedeihen bringst, das ist alles Gottes Werk, das ist alles der Gott in dir, der durch dich arbeitet, quasi. Aber nicht du, der Eigenwille. Du darfst es nicht um deiner selbst willen machen. Du darfst es einfach nur machen, weil du das Göttliche in dir rauslässt, wirken lässt. Das arbeitet in dir. Von daher ist das Tun eigentlich gar nicht so wichtig, sondern das Sein, das Spirituelle, mit Einssein mit Gott, das Tun, das Wirken in der Gemeinschaft für die Welt, das ist eigentlich eine Folge daraus. Das folgt dann ganz automatisch. So ähnlich ist es auch beim Zen. Die haben keine Ethik, wie du dich da im Leben verhalten sollst und mit den Mitmenschen. Das war für die gar nicht wichtig. Die haben gesagt, werde leer, löst dich von allem Weltlichen und dann sprudelt es automatisch aus dir heraus, was richtig und gut und vernünftig ist. Und im Ergebnis lebst du dann wie jeder andere Mensch, aber mit einer ganz anderen inneren Haltung, mit einer ganz anderen inneren Einstellung und vor allen Dingen mit einer ganz anderen Grundbefindlichkeit. Lebe ich der mit dem Zustand heiterer Gelassenheit oder Glück oder Freude, die nicht getrübt wird durch enttäuschte Hoffnungen oder Erwartungen oder nicht erfüllte Wünsche. Weil du hast gar keine Hoffnung, du hast gar keine Absichten, du hast gar keine weltlichen Ziele. Oder mindestens sind die für dich überhaupt gar nicht wichtig, die sind völlig unwichtig. Auch wenn du das Beste dafür tust, aber du weißt genau, dein Glück hängt nicht daran.
Kannst du nochmal bitte einordnen, wie du sein Verhältnis zur Stoa siehst? Also siehst du ihn als Weiterentwicklung der stoischen Gedanken? Glaubst du, er war beeinflusst davon? Wir haben ja gesagt, also Platon, Sokrates und Aristoteles auf jeden Fall, aber die Stoiker, direkt auf die hat er sich nicht bezogen?
Nein, er kommt von Platon, Aristoteles und insbesondere vom Neuplatonismus. Der Neuplatonismus, 2. Jahrhundert etwa nach Christus, er hat die platonische Idee oder das platonische Denken erneuert und weitergeführt. Und zwar letztlich, dass es ein Grundprinzip gibt, ein ursprüngliches Sein, in dem alles vorhanden ist. Und dieses Sein, da alles vorhanden ist, ist es auch unbegrenzt. Und da es unbegrenzt ist, ist es auch nichts. Jetzt wird es schwierig dann. Ne? Also Gott, sagte Eckhart, ist nichts und ist ein Alles. Warum in nichts? Weil alles, was du zuschreibst, etwas einem Sein, ne? Du bist weise, du bist klug oder bist schön, sobald du irgendein Attribut nimmst, schließt du das Gegenteil immer aus. Also jedenfalls, du bist weise, also bist nicht dumm. Und der sagte, nein, aber Gott ist alles. Pantheismus steckt in jedem Ding ein bisschen, klingt das so an, pantheistisch. Das heißt, jede Beschreibung ist eine Eingrenzung, weil Gott alles ist und deshalb kann man dem nichts zuschreiben. Man kann ihm nichts sagen, weil jedes, was man ihm zuschreibt, gleichzeitig ihn ausschließt von dem Gegenteil. Und das ist es nicht so. Er hat alles in sich, deshalb ist er alles und ist auch nichts, weil man nennt das auch negative Theologie. Man kann ihm keine Zuschreibungen machen, weil das alles Eingrenzung sein will. Er ist alles. Und das war ein neuplatonischer Gedanke, das Hähn, das Eine. umfasst alles. Übrigens hier sind Parallelen zum chinesischen Dao auch. Das Dao bei Lao Tzu sagt, das kann man nicht, hat keinen Namen. Auch das finden wir bei Eckhart. Gott hat keinen Namen eigentlich, kann man ihm keinen Namen, kein Prädikat zuschreiben, weil das schon eine Eingrenzung wäre. Nein, das Dao ist alles. Das hat aus sich dann entlassen, das Yin und Yang. Und so klingt das beim Neuplatonismus auch, dass aus dem Hen fließt alles, Emanation, das ganze Sein hin. Und deshalb ist etwas schwierig. Aber
das war der Profi-Exkurs und jetzt kommen wir zurück zu den Stoikern.
Also das ist eigentlich nur das, dass wenn dieses eine in der Seele gefunden wird, das Göttliche in einem, dann ist es eben so, dass wir da das eigentliche Sein finden. Alles andere hat so ein bisschen, das Weltliche hat keinen Seinscharakter. Es ist nicht ewig, es ist nicht alles, es ist begrenzt, es ist vergänglich, es ist das Werden. Und davon müssen wir uns loslösen. Und dieses Loslösen finden wir eben auch bei den Stoikern, die Unerschütterlichkeit des Weisen. Die innere Burg in sich, so heißt das da, das ist dann rationaler, die nennen das dann nicht Gott, die würden aber durchaus sagen, das ist auch das Göttliche in einem. Und indem man sich darauf konzentriert, schafft man Distanz zu allem Weltlichen. Das Weltliche hat dann keine langen Arme mehr und kann einen nicht mehr erfassen oder schädigen oder Leid zufügen. Und da sind sie völlig, völlig identisch in dem Loslassen, in dem Ausgrenzen des Weltlichen. In die innere Befindlichkeit rein. Nicht, dass man sich da aus der Welt katapultieren kann, man steckt ja drin, aber man hat innerlich so ein starkes Gerüst, dass die Dinge nicht zu Leid führen in einem. Und da ist Eckhart ganz, ganz identisch mit der Stoa, aber hat eine ganz andere Begründung, die kommt vom Neuplatonismus, nicht von der stoischen Philosophie. Ob er sich und inwiefern er sich überhaupt mit Stoikern beschäftigt hat, weiß ich gar nicht.
Mhm. Auf jeden Fall würden die Stoiker ja auch so einen Satz von ihm unterschreiben, wie je mehr du loslässt, desto mehr bist du.
Genau. Genau.
Und das ist das, was letztlich der kleinste gemeinsame Nenner zumindest mal.
Ja, der ist sogar ziemlich groß, weil das ein zentraler Gedanke war, die Loslösung vom Weltlichen, das Innere ausgerichtet sein, auf was, das Intellektuelle in ein, das Geistige, das Immaterielle in ein, das pflegten die Stoiker genauso wie Meister Eckhart, der sagte, das ist das Göttliche, das andere Materielle, das ist eigentlich nichts, das ist ein Nichts. Und da, die Stoiker sagten, das ist Adiaphore, das ist weder gut noch schlecht, das ist irgendwas, die würden sich nicht sagen, das ist ein Nichts, aber es hat überhaupt keine Bedeutung für mein Glück. Es ist ein Nichts für mein Wohlbefinden, für mein glückliches Sein, für mein Sein, sondern nur der Wille, tugendhaft zu handeln, ist gut. Da würde Eckhart wieder anders sein, nein, nur Gott in sich zu finden und ihn dann durch sich leben zu lassen, ist das. Das würde ich so nicht mehr sagen. Aber es kommt auf das Gleiche raus. Glück und liegen in der eigenen Seele, im tiefen Leben, und sind von äußeren Dingen weitgehend unabhängig, wenn nicht vollkommen unabhängig. Und hat man das einmal begriffen, verinnerlicht und lebt danach, dann tritt eine große Gelassenheit in einem selbst, ein großer Gleichmut, eine Losgelöstheit, ein Seelenfrieden, ein Glück, und da sind Stoiker und Meister Eckhart völlig deckungsgleich.
Zum Abschluss, du beschäftigst dich ja schwerpunktmäßig mit der antiken Philosophie. Würdest du jetzt nach der intensiveren Beschäftigung mit Meister Eckhart ihn trotzdem auch in deinen Kanon der besonders wichtigen Philosophen aufnehmen, die für das gelingende Leben gute und wertvolle Hinweise gegeben haben?
Also ich habe in ihm schon immer, seitdem ich gehört habe, wie seine Philosophie lautet, diese Verbindungen zu sehen zur antiken, wichtigen Weisheitslehren. Gar nicht mal so sehr zu den Stoikern, sondern vor allen Dingen zur indischen Philosophie. Deshalb mochte Schopenhauer, der ja auch stark von der indischen Philosophie beeinflusst ist, mochte der auch sicherlich Meister Eckhart sehr, weil er da die Verbindung sah oder die ganz ähnlichen Gedanken, das Gott oder das Göttliche ist in dir drin. In dir ist alles und das andere, das Äußere ist eher nur Vorstellung, ist eigentlich ein Nichts oder ist Maya, wie die Indern sagten. Also man findet bei Meister Eckhart, wir haben einige Punkte genannt, sehr viel Anschluss an antikes Weisheitsdenken in den verschiedensten. Wir hatten schon Zen genannt, wir hatten Buddhismus genannt, wir hatten Daoismus genannt. Da findet man Parallelen. Das finde ich spannend. Und immer wenn ich einen Philosophen oder von mir aus auch Theologen oder wie auch immer, aus späteren Zeiten sehe, der sich intensiv über ganz andere metaphysische oder geschichtliche oder religiöse Hintergründe zu ähnlichen Weisheiten kommen, die dann für mich in meinem praktischen Leben dasselbe bedeuten, wie das, was Stoiker gesagt haben oder Daoisten gesagt haben oder Konfuzius gesagt haben, da hüpft mein Herz hoch. Da finde ich das so, dass, ja, hier ist universelle und unvergängliche Weisheit ausgesprochen, mit der ich in meinem Leben sehr viel anfangen kann, auch wenn ich es nicht eins zu eins in mein Leben übernehme. Aber insofern habe ich von Meister Eckhart auch vieles gelernt, was ich allerdings auch schon bei den Stoikern oder bei den Daoisten oder im Zen-Buddhismus gelernt habe. Aber wo ich es finde, das ist mir gar nicht so wichtig. Ich reiß sie andererseits auch nicht aus ihrem Wurzelgrund heraus. Ich lasse sie da stehen. Man kann das so Eklektizismus nennen, aber das sind die, die die Blumen rausreißen und einen neuen Strauß binden. Man kann aber auch sagen, man kann in den verschiedensten Böden, religiöse Art, kulturelle Art, Epochenart, kann man ähnliche Gedanken wiederfinden. Und wenn man das vergleicht und da so die Quintessenz rauszieht und die dann noch mit seinem eigenen Leben verbinden kann, nicht eins zu eins, aber so, ich kann damit gut leben, das ist eigentlich das, was ich anstrebe. Und ich bin damit sehr gut gefahren, fahre immer noch gut damit. Und ich freue mich, wo ich das finde, egal ob bei Meister Eckhart oder sonst wo, auch in der Gegenwart, in der Vergangenheit. Mein Spezialgebiet ist allerdings die Antike. Da kenne ich mich gut aus. Von daher, Meister Eckhart kann ich nicht theologisch einordnen und auch philosophiegeschichtlich. Da bin ich jedenfalls nicht der Experte.
Also du strebst auch eine Art Philosophie-Remix an, ein Best-of, und das liegt dann an jedem selber, es für sein Leben wieder zusammen zu bringen und die sich das jeweils Passende rauszusuchen.
Ja, die Worte, die du verwendet hast, die mag ich nicht, aber sinngemäß hast du schon recht. Es gibt so ein schönes Wort in den Erinnerungen zu Sokrates bei dem antiken Schriftsteller Xenophon. Der war auch ein Schüler von Sokrates, der sagte einmal, ja, er zitiert Sokrates, wie er sagte, also wenn wir hier zusammensitzen, da war da wohl mit Schülern zusammen oder mit anderen, und lesen uns die Weisheiten der Alten raus, und wenn wir etwas Gutes finden, dann nehmen wir es heraus und besprechen es. Und so einander befreundet zu sein, ist für mich das höchste Glück. Und dann schreibt Xenophon, als Sokrates dieses sagte, sah er in ein Gesicht von vollkommenem Glück. Also dass die Schriften der Alten durchgehen und wenn wir etwas Gutes finden, herausnehmen, das besprechen und zu fragen, was hat das mit unserem Leben zu tun? Man muss im Hinterkopf bei Sokrates immer die Frage, wie sollen wir leben? Dafür hat er das Alte gelesen. Das finden wir auch beim Konfuzius. Ich liebe das Alte und vermittle es nur. Ich schaffe nichts Neues. Und das ist das, was ich mir auch auf meine Fahnen geschrieben habe. Denn da ist alles schon gesagt worden. Wir müssen es nur neu denken, in unsere Zeit setzen und mit unseren eigenen persönlichen Erfahrungen in Verbindung bringen, um damit unser eigenes, ganz individuelles Leben zu gestalten. Das finde ich ist sehr erfolgversprechend, sehr, sehr erfüllend. Und ja, das mache ich und versuche ich weiterzugeben.
Dann schließe ich mich dem an, strebe das auch an und sage danke, Albert, für deinen Input zu Meister Eckhart. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Macht's
danke
gut.
Danke dir, Jan.
Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com